Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Es begrüßt Annette Riedel zu einem Gespräch mit dem Theaterintendanten und Regisseur Martin Wölfer. Er leitet in dritter Generation zwei Berliner Bühnen im Familienbesitz. Geführt habe ich dieses Gespräch im Mai letzten Jahres, heute wiederholen wir es. Diese beiden Theater in Berlin, die Martin Wölfer leitet, die Komödie und das Theater am Kurfürstendamm, sie sind über die Stadtgrenzen Berlins hinaus bekannt und es sind Privattheater. Das heißt, sie müssen ihren Betrieb mehr oder weniger selbst erwirtschaften. Was mich zu meiner ersten Frage geführt hat, wie begreift sich Martin Wölfer selbst? Mehr als Kulturschaffenden oder mehr als Unternehmer?
Ja, sehr gute Frage. Also da kommt tatsächlich beides zusammen und ich würde mich aber immer eher als Kulturschaffenden bezeichnen. Für die Unternehmerseite habe ich zum Glück Leute bei mir im Betrieb, die mich immer darauf aufmerksam machen. Das würde sich jetzt aber nicht rechnen. Aber alles andere würde, glaube ich, die Kreativität sehr einschränken, wenn ich nur immer ans Geld und lohnt sich das denken würde.
Und umgekehrt, wenn Sie ein Staatstheater wären, müssten Sie weniger auf das Geld schauen?
Also inzwischen müssen ja auch die Staatstheater aufs Geld schauen, aber natürlich nicht, sie müssen nicht drauf schauen, wo kommt das Geld her, denn das kommt ja vom Staat, sondern sie müssen vor allen Dingen drauf schauen, dass sie nicht zu viel ausgeben. Aber es ist
beeinträchtigt doch das auch die Kreativität unter Umständen?
Also ich würde sagen, ja, wenn jetzt alle hochsubventioniert wären, dann entsteht nichts mehr Neues, weil ein gewisser Druck ist da, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ich sehe es in der deutschen Staatstheaterwelt tatsächlich so, dass es wenig kreativ ist. Und wenn es kreativ ist, dann verstehe ich es oft nicht.
Der Intendant und Regisseur Martin Wölfer, ein Gespräch über Theater, Theaterfamilien, Schlusspunkte und Neuanfänge. Eine Wiederholung aus dem vergangenen Jahr. Sie sind, Herr Wölfer, im wahrsten Sinne des Wortes im Theater aufgewachsen. Sie sind in eine Theaterfamilie hineingeboren. Ihr Vater, Jürgen Wölfer, hat das Theater vor Ihnen geleitet und davor Ihr Großvater, also sein Vater Hans Wölfer, die beiden privaten Theater, Komödie und Theater am Kurfürstendamm. Sind Sie also tatsächlich buchstäblich nicht nur mit dem Theater, sondern auch ganz räumlich im Theater aufgewachsen?
Ja, also wenn ich so zurückdenke, ich bin als kleines Kind unter dem Schreibtisch meines Großvaters herumgekrabbelt, daran erinnere ich mich irgendwie noch. Ich weiß auch nicht, es gibt ja immer so kleine Bilder aus der Kindheit. Das ist irgendwie geblieben. Ich war mit auf Proben, ich war schon sehr früh immer mit im Theater bei Vorstellungen. Das war vollkommen selbstverständlich bei uns und außerdem kam das Theater auch immer zu uns nach Hause. Viele Schauspieler waren bei uns.
Waren ja auch ganz große Namen. Viele von unseren Hörern und Hörer werden Sie noch kennen, von Harald Juntke über Brigitte Mira, Wolfgang Gruner, Anita Kupsch, Brigitte Grotum. Verbindet sie mit dem einen oder anderen der genannten oder vielleicht auch welche, die ich jetzt nicht genannt habe, sind ja noch viel, viel mehr, eine besondere Geschichte?
Also ganz lustig ist, glaube ich, oder war für uns Kinder immer oder sehr aufregend. Wir wohnten in der Nähe des Olympiastadions und jeden zweiten Samstag kamen zu uns die Schauspieler, um zu Hertha zu gehen und haben bei uns geparkt in der Einfahrt. Und da war Günter Fitzmann grundsätzlich dabei, Harald Juntke war immer mit dabei. Für uns waren es aber ganz normale Leute, weil wir sind eben so aufgewachsen. Wir haben immer Parkgeld genommen von den ganzen Schauspielern, damit sie bei uns parken konnten in der Einfahrt. Aber für uns war das selbstverständlich und immer wenn Freunde kamen, dann haben wir erst begriffen, dass es berühmte Leute sind, weil die waren natürlich immer ganz angetan. Von Georg Thomalla zum Beispiel, der hat immer unseren ganzen Freundeskreis unterhalten zu Hause.
Haben Sie dann auch als Kind Rollen übernommen im Theater? Also ein Kinderstar, glaube ich, waren Sie nicht in dem Sinne, aber haben Sie da auch auf der Bühne gestanden und nicht nur hinter der Bühne Hausaufgaben gemacht?
Nee, also einmal mit 19, ja. Das war aber auch abenteuerlich genug für mich. Ich bin seitdem lieber vor der Bühne als auf der Bühne. Also ich bewundere alle Menschen, die sich das trauen und sich da wirklich auch wohlfühlen. Ich selbst gehöre nicht dazu. Ich weiß, ganz früh einmal als zweijähriges Kind wurden wir, glaube ich, von irgendwelchen Schauspielern mit auf die Bühne geschleppt, ganz plötzlich. Und das war ein Riesenschock für mich und meinen Bruder.
Was ist eigentlich von dieser Geschichte, ich glaube, das ist so ein Mythos, aber was ist davon zu halten? Sie müssen es ja aus eigener Erfahrung wissen, dass Theaterleute alle eine große Familie sind?
Also bei uns stimmt das. Jedenfalls wird es uns immer wieder gespiegelt von allen Leuten, die da zum ersten Mal hinkommen. Also sie fühlen sich sehr oft sofort aufgenommen und haben wirklich das Gefühl, eine große Familie zu sein. Also wir alle haben dieses Gefühl, und zu einer großen Familie zu gehören. Und es stimmt tatsächlich, dass egal was für einen Job man da macht, irgendwie doch alle zusammengehören. Egal, ob sie auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne arbeiten, das ist dann vollkommen egal.
Martin Wölfer, Sie haben Literaturwissenschaften, Psychologie und Spanisch an der FU studiert. Nicht ja. abgeschlossen, aber immerhin ordentlich studiert.
Ja, abgeschlossen.
Es stand nicht. Also für Sie, nämlich dieser Fächerkombination, nicht von vornherein fest, dass Sie in die Tradition einsteigen und wie der Großvater und der Vater die Komödie und das Theater am Kurfürstendamm eines Tages leiten werden?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte das auf gar keinen Fall machen, weil ich fand das irre spießig damals. Als ich
die Theater als solche oder überhaupt Theater?
Also genau diese Theater.
Boulevardtheater.
Boulevardtheater. Also ich fand das alles zu seicht und zu normal. Sie liefen ja damals wahnsinnig gut, darf man nicht vergessen. Das war ja so diese Zeit, 70er, 80er Jahre. Da war eigentlich jeder Tag ausverkauft und es war einfach selbstverständlich, wenn man zum Beispiel nach West-Berlin kam, dass man diese Theater besuchen musste. Ich bin natürlich auch immer hingegangen, aber beruflich wollte ich das auf gar keinen Fall machen und habe aber auch nie richtig rausgefunden, was denn mein Traumjob gewesen wäre, wenn er was anderes wäre.
Und, so. Und Sie sind aber dann schon irgendwie theatrisch zugange gewesen.
Ja,
also
natürlich.
Sie haben in Theater nur eben nicht in diesen beiden gearbeitet.
Ja, ich habe auch in diesen beiden gearbeitet. Als Student war es natürlich am leichtesten, dort meine Jobs zu finden, als Regieassistent und Beleuchter. Nicht nur in diesen Theatern, sondern überhaupt in der ganzen Theaterwelt und habe dabei, ganz ohne es zu wollen eigentlich, das Handwerk perfekt gelernt und zwar in allen Bereichen.
Und wieso, weshalb, warum und wann haben Sie dann beschlossen, okay, ich mache die dritte Generation. Nach dem Großvater, nach dem Vater übernehme ich diese beiden Theater.
Ja, da war noch ein Schritt davor, nämlich überhaupt Theater zu machen, also damals als Regisseur überhaupt mich zu zeigen oder das überhaupt mal auszuprobieren. Das war tatsächlich der Tod meines Bruders, der ist mit 23 gestorben, da war ich 24.
Und, war das ein Unfall?
Der war Diabetiker und war nicht sehr sorgfältig mit sich, kann man glaube ich sagen. Also es war sehr, sehr plötzlich, man kann von einem Unfall sprechen, ja. Riesenschock für die ganze Familie, für den ganzen Freundeskreis, der sehr groß war damals, der Freundeskreis. Und aus diesem Freundeskreis heraus haben wir zu fünf damals gesagt, so, wir machen was aus diesem Zusammenhalt, der jetzt neu entstanden ist und haben versucht, Theater zu machen, haben eine Studiobühne aufgemacht.
Also etwas Unspießiges gemacht.
Etwas Unspießiges. Natürlich haben wir auch damals, da wir alle schon in der Komödienschule waren, haben wir das Magazin, so hieß dieses Theater, Komödie mit Biss genannt. Also wir wollten Komödie machen, aber ja, mit gesellschaftskritischen Themen. Und das hat auch 5 Jahre gut geklappt. Und das war auf jeden Fall der Einstieg, um überhaupt Regisseur zu werden. Von da aus bin ich dann in verschiedene Theater gegangen als freier Regisseur und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, doch, ich könnte mir es doch vorstellen, auch diese Theater zu machen.
War das ein Gefühl, das so sich einschlich? Oder gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt mache ich es oder ich lasse es halt sein?
Ja, also dieser Moment war tatsächlich da, sehr prägnant. Ich war schon mit in der Direktion und habe so ein bisschen mitgearbeitet. Und ich war mit meinem Vater damals bei der Deutschen Bank, die damals der Besitzer des Kudamm-Karrees waren, also auch der beiden Theater. Das war so 2004, glaube ich. Da saß ein Manager hinter einem großen Schreibtisch in Frankfurt und hat uns lächelnd verkündet, dass er diese Theater abreißen wird und uns bald kündigen.
Und das war ein guter Moment einzusteigen.
Ja, genau. Eigentlich völlig irrsinnig. Aber wir beide saßen am Frankfurter Flughafen, das weiß ich noch, und waren wirklich sehr geschockt. Wie aus einem Mund haben wir eigentlich gesagt, so, und jetzt muss der Generationswechsel. Ja, jetzt zeigen wir, dass es hier eine Zukunft gibt. Ich wollte es auch in dem Augenblick unbedingt. Und ich habe es bis heute nicht bereut, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war. Es war tatsächlich der Moment, wo dann kurze Zeit später gekündigt wurde und der Kampf losging.
Über den Kampf werden wir gleich noch reden. Wie viel Freiraum von diesem entscheidenden Moment an hat Ihnen Ihr Vater gelassen? Oder hat er doch immer noch irgendwie die Finger oder die Gedanken oder die Anregung mit ins Spiel gebracht?
Also es war ganz überraschend. Ich glaube für ihn selbst und auch für mich. Er hat wirklich ab diesem Zeitpunkt losgelassen, aber er war immer noch da. Also das heißt, er hat wirklich mir völlige Freiheit gegeben und gleichzeitig als Berater immer im Hintergrund gewesen, wenn ich ihn hätte brauchen können. Und er hat auch weiterhin mitgearbeitet natürlich, aber er hat wirklich abgegeben. Und das hätte ich ihm gar nicht zugetraut und er sich selbst, glaube ich, auch nicht.
Sie haben 2 Kinder, eine Tochter, ja, die ist 16 und einen Sohn, der ist 22. Sind das auch Theaterkinder? Wächst da die nächste Generation Wölfer-Theatermenschen heran?
Also die wissen beide noch nicht, was sie beruflich machen werden.
Dann kann es ja noch passieren.
Das kann noch passieren. Auf jeden Fall sind sie natürlich natürlich genau wie ich im Theater aufgewachsen. Also mein Sohn zum Beispiel, als ich den im Tragetuch hatte als Säugling, war er ja noch, und immer mit ihm rumgerannt bin, da war ich natürlich auch im Theater. Das heißt, der hat das von Anfang an gesehen und gelebt, genau wie meine Tochter auch. Das gehört zu unserem Leben dazu.
Wir werden natürlich über Geschichte, Gegenwart, Zukunft ihrer beiden Theater am Berliner Kudamm reden, und da gibt es wahrhaftig viel zu reden. Aber vorher möchte ich doch noch einen Moment beim Thema Familie bleiben. Sie haben seit geraumer Zeit eine nette kleine Nebenbeschäftigung. Sie sind Familienaufsteller. Sie stellen nicht nur selbst auf, Sie arbeiten zudem als Lehrtherapeut. Sie sind an der Europäischen Akademie für Systemaufstellung. Jetzt ist ganz sicherlich nicht jedem unserer Hörerinnen und Hörer ein Begriff, was so ein Familienaufsteller, Systemaufsteller tut und lässt. Erklären Sie es uns in ein paar kurzen Worten.
Ja, das ist natürlich wirklich nicht so einfach in ein paar kurzen Worten. Also es ist so, dass es ein, im Prinzip kann man sagen, ein Therapiewerkzeug, ein Coaching-Werkzeug, wo man von außen auf eine Dynamik schauen kann, in der man sonst drinsteckt. Also wir alle haben ja schon erlebt, wir landen in irgendwelchen Sackgassen im Leben, sei es in der Beziehung, in der Arbeitswelt oder mit uns selbst. Und stellen irgendwann fest, oh, das passiert mir ja immer wieder. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ist es schon das dritte Mal, dass die Beziehung auf die gleiche Weise endet. Also muss ein Muster dahinter liegen. Und dieses Muster zu sehen, dieses Muster aufzudecken, ist im weitesten Sinne Aufgabe von so einer Aufstellung. Man schaut von außen auf das, wo man drinsteckt, wie gesagt. Und dadurch ergeben sich erstaunliche Lösungsmöglichkeiten. Man wird wieder frei, man kommt wieder in seine Kraft. Und das finde ich ein sehr interessantes Mittel.
Sind Sie zu diesem therapeutischen Ansatz einer von vielen gekommen durch Ihr Psychologiestudium? Wir haben ja vorhin gesagt, das war eins Ihrer Fächer an der Freien Universität Berlin. Oder gab es auch da, ähnlich wie bei der Entscheidung, die Nachfolge Ihres Vaters im Theater anzutreten, so einen Moment, wo Sie spürten, jetzt muss ich springen, jetzt will ich etwas Entscheidendes bewegen?
Also offensichtlich hat mich das schon früher immer interessiert, die Psyche des Menschen, sonst hätte ich ja dieses Psychologiestudium nicht gemacht. Aber tatsächlich ging der Weg bei mir anders, weil ich bin durch den frühen Tod meines Bruders und dann später durch den verhältnismäßig frühen Tod meiner Mutter dazu gekommen, mal auf mich selbst zu schauen, weil ich habe irgendwie diese Trauer immer verdrängt und wurde so ein bisschen zynisch, habe ich gemerkt, mit diversen Themen, die ein bisschen näher an mich rankamen. Und habe dann angefangen, Selbsterfahrungen zu machen. Damals waren es vor allen Dingen Tantra-Kurse und so weiter und so fort. Also habe mich auf den Weg gemacht, zu schauen, was ist denn eigentlich bei mir los? Wie reagiere ich? Wie bin ich geprägt und sowas alles? Und dann bin ich irgendwann auf diese Art von Arbeit, die damals noch ganz jung war, Anfang der 90er Jahre, Systemaufstellungen gab es damals noch gar nicht, gestoßen. Und es hat mich sofort angesprochen. Hat ja ein bisschen was auch vom Ablauf her mit Theater zu tun. Also man sieht auf Menschen, auf Stellvertreter sozusagen, aber eben im psychologischen Bereich. Und ja, ich habe sehr viel für mich selbst da lösen können, habe dann irgendwann eine Ausbildung angefangen. Und so ist es dann mehr zufällig passiert, dass zwei Freunde gesagt haben, mach doch mal einen Kurs. Habe ich gesagt, weiß ja nicht, ob ich das kann. Dann haben die einen Kurs zusammengestellt und seitdem, das ist 15 Jahre her, seitdem gibt es Kurse, die immer gut besucht sind.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt in gewisser Weise einen Bezug zum Theater. Wobei das, was ich über Familienaufstellung weiß, ist nicht viel. Aber was ich darüber weiß, ist, dass es genau darum geht, dass man nicht Theater spielt, dass man eine Rolle auch noch nicht einmal übernimmt. Also bei dieser Aufstellung, System, Familie, und dann hat jemand eine Frage an seine eigene Familienkonstellation. Er wählt sich aus einer Gruppe, wenn es dann eine Gruppensituation ist, verschiedene Personen aus, die dann den Bruder, den Mutter, den Vater spielen. Und dann sollen die, nein, sie sollen nicht spielen. Ja, sie sollen stellvertretend empfinden, was in diesem System passiert.
Genau, das ist der Riesenunterschied. Und was ein bisschen ähnlich ist, ist das Setting. Und jeder Schauspieler zum Beispiel kennt es, das Gefühl zu haben, oh, hier fühlt es sich jetzt gut an. Oder an diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, da fühlt es sich merkwürdig an. Das ist ähnlich und sonst haben Sie vollkommen recht. Es geht genau diese Arbeit, diese Systemaufstellung geht ohne Ziel. Also es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern man schaut sich wirklich den Augenblick an, so wie er ist. Und darum geht es auch, das Annehmen, was ist. Und es geht genau darum, nicht zu spielen, sondern zu fühlen und zu sein.
Wie reagiert denn Ihre Familie darauf? Wie reagieren Ihre Mitarbeiter in den Theatern darauf? Eher unter dem Motto, ach Gott, jetzt fängt er uns wieder an mit seinem Psychologisieren, soll man seine Aufstellung zu Hause lassen? Oder hilft es Ihnen tatsächlich im Umgang mit Konfliktsituationen, sei es in der Familie, sei es im Theater?
Also das bringe ich natürlich nicht mit in den Betrieb oder auch nicht in die Familie. Ich bin ja nicht der Therapeut.
Hose lassen gezielt.
Nein. Natürlich meine eigene Haltung hat sich geändert verschiedenen Dingen gegenüber. Und ich glaube auch, der ganze Häuserkampf, den wir hinter uns haben, ist stark davon geprägt, wie meine persönliche Haltung zu der ganzen Sache jeweils war. Aber ich würde mich jetzt nie heraufschwingen, weder in der Familie noch im Betrieb jetzt therapeutisch dort zu arbeiten. Das geht gar nicht. Da müsste ich mir andere Leute holen, die da mal drauf schauen, wenn es so wäre. Nein, was vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin nervt, ist, wenn ich keine Zeit habe an irgendeinem Wochenende, weil ich schon wieder Seminar habe oder sowas, weil ich soll doch lieber im Theater sein. Aber im Theater bin ich ja nun schon mehr als 24 Stunden am Tag. Also das ist ja mein eigenes Problem, wo ich mich wann aufhalte.
Etwas vulgärpsychologisch nachgefragt. Ihr Großvater hieß Wölfer mit Ö.
Ja.
Und Ihr Vater hat das nicht übernommen oder hat es übernommen? Jedenfalls heißen Sie jetzt OE. Also hat das auch was mit Abgrenzung ein bisschen symbolisch zu tun?
Also symbolisch kann man es so sehen. Es war aber vollkommen unbewusst und ist wirklich zufällig entstanden. Wir werden nämlich alle mit OE geschrieben im Pass. Ich habe mich einfach so genannt, wie ich im Pass geschrieben werde, weil ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich wurde mein Großvater ursprünglich mal mit Ö geschrieben, vor langer, langer Zeit in der Besatzungszeit. In der Vielmächte-Zeit gab es irgendwo nur eine englische Schreibmaschine, die Ö nicht schreiben konnte. Und seitdem, also seit den End-40er Jahren, heißen wir alle mit OE. Und mein Vater hat aber die Schreibweise seines Vaters beibehalten, also weiter Ö geschrieben, obwohl im Pass OE stand. Und ich habe mich so geschrieben, wie es bei mir im Pass steht.
Also ganz simpel und nicht
tiefenpsychologisch. Ganz einfach, ja. Ich meine, man kann natürlich was reininterpretieren, aber ich glaube, in dem Fall kommt man nicht weit.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur ist heute Martin Wölfer, in der dritten Generation Leiter zweier privater Theaterhäuser in Berlin, der Komödie und dem Theater am Kurfürstendamm. Die Häuser haben eine lange, sehr beeindruckende Tradition. Es gibt sie seit fast 100 Jahren, hat schon Anfang der 20er Jahre seinen Anfang genommen, also noch vor der dreifachen Wölfer-Dynastie. Und zwar hat der berühmte Theatermann Max Reinhardt in den ersten Jahren, in den 20er Jahren, die Theater geführt. Diese beiden Theater, Sie haben es vorhin schon ganz kurz angetippt, waren und sind zutiefst Berlin.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wenn man die Geschichte der Theater sich anguckt, ist es auch die Geschichte Berlins, ein bisschen verdichtet an so einem Ort. Aber das ist natürlich ganz spannend. Max Reinhardt hat damals die Theater an den verhältnismäßig neuen und neu aufkommenden Kurfürstendamm gesetzt, ganz bewusst. Er wollte nach Berlin importieren, das, was er in Paris und London gesehen hatte, nämlich Großstadttheater für Großstädter, Komödientheater für Großstädter, an den Boulevards dort gesehen, also Boulevardtheater. Und das war für Deutschland ganz neu. Es gab ernsthaftes Theater und es gab so Hau-drauf-Komödien, aber die feine Komödie, diese Großstadtkomödie, das hat er tatsächlich für Deutschland erfunden.
Auch in dem Sinne ein bisschen wie Berlin, weil es auch für beide Theater gilt, Glanz und Gloria erlebt. Irgendwie auch ein wechselhaftes Schicksal, nicht klein zu kriegen, irgendwie immer auch noch attraktiv. Das gute alte Herz Kudamm, das Herz sozusagen von West-Berlin, hat ja schon nach dem Mauerfall etwas unrhythmischer geschlagen. Gilt das auch für die Theater? Also das Publikum wollte eher die neuen, für sie neuen Theater im Osten entdecken. Die Subventionen gingen eher in den Osten bzw. mussten im Westen abgebaut werden. Der Kulturbetrieb war einfach in vielfacher Hinsicht doppelt gestöpselt. Haben Sie das erfahren, gespürt am eigenen Leibe?
Ja, das, also die 90er Jahre, so sehr wir ja Berliner sind, wir als Familie, und so sehr wir uns wahnsinnig gefreut haben und da sehr viel mitgearbeitet haben, glaube ich auch von unserer Seite her, dass diese Stadt wieder eins wird, das fanden wir ganz toll, haben wir es wirklich gemerkt. Das Interesse ging in Richtung Osten, sowohl von den Zuschauern, aber auch vor allen Dingen von der Politik. Der Westen war nichts mehr wert sozusagen. Schiller-Theater muss ich nur nennen, Freie Volksbühne, große Theater, die einfach geschlossen wurden, was ein fatales Signal war für den gesamten Westteil der Stadt, kulturell gesehen. Man hätte ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, glaube ich, dafür haben können, weil der Westen war ja auch was wert. Also tatsächlich war es aber alles im Osten dann in diesem Augenblick interessanter. Das haben wir auch gemerkt bei den Besuchern. Bis dahin war ja wirklich immer ausverkauft. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis dieser massive Publikumsstrom wieder kam.
Aber er kam wieder.
Er kam wieder und man darf ja auch nicht vergessen, dadurch, dass diese Theater überhaupt nicht subventioniert damals wurden, was bei uns wenige Zuschauer sind, sind ja bei anderen Theatern richtig viele Zuschauer. Also wenn dann auf einmal nur noch 400 am Abend kamen, da hätten andere Theater gedacht, Mann, was haben die für viele Zuschauer? Bei uns hat es nicht ausgereicht. Und das ist im Prinzip der Ursprung von einem wirklich sehr verzerrten Markt, dem wir uns jeden Abend stellen müssen.
Ist der Kulturbetrieb insgesamt jenseits der Ost-West-Problematik härter geworden, kommerzieller geworden, schwierigeres Pflaster für Sie geworden?
Insgesamt gesehen, wenn man die ganze Zeit guckt, auf jeden Fall. Aber es ist, ich finde das auch gut. Es wird nur dann schwierig, wenn die anderen Theater mit ihren extrem hohen Subventionen anfangen, den Eintrittspreis künstlich unten zu halten, weil wir sind alle auf demselben Markt. Wenn es für die Kunst ist, dagegen gibt es gar nichts zu sagen. So ist das, das ist der jeweilige Kulturauftrag, wenn man so will, für das einzelne Theater. Wenn dann aber 2 Euro, 5 Euro Karten an die Menschen verteilt werden, dann wird es für die, die nicht so viel Subventionen kriegen, extrem schwierig, dann werden sie in ihrer Existenz bedroht und das ist ein verzerrter Wettbewerb, der künstlich gemacht wird und das ist nicht in Ordnung.
Ist das Ihr einziger Vorwurf an die Politik oder fühlen Sie sich von denen auch stiefkindlich behandelt? Ein Beispiel, diese wunderbaren Bühnen der Theater, die von einem ganz bekannten Theaterarchitekten, nämlich Oskar Kaufmann, seinerzeit geschaffen wurden, sind nie unter Denkmalschutz gekommen und sind ja, darauf werden wir noch kommen, nun auch tatsächlich vom Abriss bedroht oder sie werden abgerissen werden. Hat die Politik da ein Stück auch versagt?
Na, ich würde mal sagen, nicht ein Stück versagt. Sie hat an der Stelle komplett versagt, weil solche Theaterbauten können sich dem freien Markt nicht ausliefern, weil sie sind sehr groß, sie nehmen viele Kubikmeter ein und sobald es um Geld geht, um Quadratmeterpreise, ist man einfach als normaler Theater-Kulturbetrieb vollkommen chancenlos. Ja, also es ist eben kein Baumarkt und es ist eben nicht Zara und es ist nicht McDonald's. Wir können gar nicht so viel Miete zahlen, wie diese Menschen zahlen können oder diese Geschäfte. Deswegen gehören Theater immer unter Schutz gestellt, wenn sie denn erhalten werden sollen. In dem Fall war es noch besonders interessant, weil Ende der 90er Jahre, in der Zeit, die Sie schon ansprachen, hat damals die Große Koalition unter Diepgen sogar nicht den Denkmalschutz verkauft, aber doch ein Bestandsschutzrecht verkauft, was für diese Theater
da war.
Was
heißt verkauft?
Es gab einen Vertrag an einen Investor, der das ganze Gebäude damals gekauft hat. Und in diesem Vertrag hat sich der Berliner Senat einen Passus reinschreiben lassen, dass die Theater geschützt sind. Dieser Passus wurde gestrichen gegen eine Zahlung von umgerechnet 4 Millionen Euro. Und das ist verkauft.
Jetzt steht das Theater endgültig vor dem vorübergehenden Aus oder vor einer schwerwiegenden Veränderung, darüber gleich noch mehr. Aber was Sie schon angefangen haben anzudeuten, die Investoren, die irgendwann ins Spiel kamen, es gab hier dann auch eine ganze Reihe von Investoren. Jetzt gibt es auch einen, mit denen Sie sich geeinigt haben, über den man zumindest schwierige Dinge lesen und hören kann. Also es ist ja eine komplizierte Geschichte. Ist sowas auch ein Stück für ein Theater? Eins, was Sie auch spielen könnten, diese ganze Geschichte auf, ab, hin, her, vor, zurück, Bestandsschutz, ja, nein, verkauft.
Ja, das ist bestimmt ein Stück. Ich weiß nicht, ich glaube, man braucht dazu immer ein bisschen Abstand, um sowas wirklich interessant zu machen. Wir müssen natürlich vor allem auch ein bisschen darauf achten, dass ein bisschen Unterhaltung bei uns stattfindet.
Das wäre nicht unterhaltsam.
Unterhaltend ist es bedingt, es ist eher dramatisch und zeigt aber natürlich sehr stark, wie die Welt tickt. Also wir waren da immer mittendrin, komischerweise in verschiedenen Situationen, die gleichzeitig man immer auf der Weltgeschichtsbühne gesehen hat. Und wir waren ein kleines Beispiel dafür, wie es läuft.
Jetzt ist Ende Mai tatsächlich zumindest mit dem jetzigen Spielort Schluss, endgültig. Das wird abgerissen, das Kudamm-Karree. Wahrscheinlich muss man da nicht furchtbar jammern. Wer es kennt, das ist wirklich so ein furchtbarer 70er-Jahre-Bau. Aber es ist eben auch für ihre Bühnen an diesem Ortsschluss. Wie viele Tränen im Knopfloch haben Sie, wenn Sie da jetzt weichen müssen?
Naja,
ist ja auch ein Zuhause, was da
ist. Das ist ein absolutes Zuhause. Ich meine, es ist nicht nur ein Zuhause, da gibt es ganz viele persönliche Dinge natürlich. Deswegen sind die Tränen nicht nur im Knopfloch, die sind tatsächlich da. Es ist schon sehr dramatisch, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei allen Schauspielerinnen und Schauspielern, die da spielen. Und auch bei sehr vielen Zuschauern, weil hier geht ja wirklich was wirklich Wertvolles kaputt. Deswegen ist es sehr traurig Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass es gelungen ist, den Betrieb zu erhalten und auch diesen Kulturstandort, diesen Theaterstandort, denn wir werden ja wieder an diesen Ort zurückkehren.
Martin Wölfer, für Ihre beiden Theater wird es also nach dem Ende einen Neuanfang geben. Um es mit Hermann Hesse mal zu sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Allerdings sagt Hesse auch dazu, dass man dafür eben auch Abschied nehmen muss und zu einem Neubeginn bereit sein muss. Sie sagen, Sie sind das. Aber erzählen Sie uns, ob und wenn ja, welchen Zauber es für Sie jetzt gibt.
Sie meinen in der Zukunft oder jetzt im Aktuellen?
Ja, gerade jetzt.
Genau, also
heute
Anfang,
und morgen,
genau,
übermorgen.
Genau, wenn wir über den Zauber des Anfangs reden, dann ist natürlich fantastisch, dass es überhaupt gelungen ist, sowohl den Betrieb wie auch den Theaterstandort zu erhalten.
Aber die schönen Bühnen gehen kaputt. Mit dem Abriss des Kudamm-Karrees drumherum gehen die Bühnen auch mit.
Genau, die Bühnen aus den 20er Jahren und das Kudamm-Karree aus den 70er Jahren, die gehen kaputt, unwiderruflich, weil eben hier neu gebaut wird, weil hier eben ein großes neues Zentrum gebaut wird, eben auch mit einem Theater. Darüber sind wir sehr stolz, darüber freuen wir uns sehr, denn so sah es überhaupt viele, viele, viele Jahre überhaupt nicht aus. Wir sollten einfach weg.
Jetzt ist es wird ein Theater sein und es wird unterirdisch sein, habe ich gelesen.
Genau.
Das ist aber für Sie okay und Sie dürfen, was die Gestaltung im Rahmen dessen, was möglich ist, angeht, auch mitsprechen?
Ja, also beides ist für uns okay. Natürlich, dass wir mitsprechen dürfen oder sogar Bauherr sind von diesem Theater, ist natürlich mehr als okay. Auch, dass es im Souterrain, sage ich neuerdings, gelegen.
Schicker als unter.
Genau. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Kellertheater, das haben wir ja ein bisschen polemisch in die Welt gesetzt. Wenn man ganz genau hinguckt, ist auch die Komödie aktuell im Keller. Es geht auch nach unten, also man merkt es nur überhaupt nicht. Und genauso soll es natürlich in Zukunft auch sein. Man darf natürlich nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich bin hier unter der Erde. Aber eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, wird das Theater an demselben Platz liegen, wo jetzt das Theater am Kurfürstendamm liegt. Also es ist nur etwas tiefer gelegt sozusagen. Und dass überhaupt ein Theater stattfindet, das am Kurfürstendamm, das halte ich schon für eine ziemliche Sensation. Natürlich bei einem Abschiedsschmerz vergisst man es immer. Aber hier haben wir uns tatsächlich mit dem Investor und vor allem mit dem Kultursenator Klaus Lederer wirklich zu einem guten Kompromiss hinreißen lassen.
Es wird eine Zwischenlösung geben. Sie werden im Schiller-Theater für die Zeit der Baumaßnahmen unterkommen. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber ich muss da schon noch nachhaken. Mhm. Sie sind zufrieden, Sie sollen und dürfen das auch sein. Aber in der Reihe der verschiedenen Investoren, durch die dieses Kudamm-Karree, das drumherum der beiden Theater gegangen ist, ist dieser letzte wahrscheinlich der dubioseste. Wie heißen Sie? Cels Bauwelt? Das gibt Gerüchte, die gehen bis zu den Panama-Papieren und Briefkastenfirmen und russischen Oligarchen. Können wir jetzt hier gar nicht alles auseinanderpflücken. Aber Sie haben nicht Sorge, dass es so ein bisschen ein Faustscher Pakt ist? Also, dass Sie in dem Kompromiss, den Sie da gefunden haben, auch so ein Stückchen Seele hergeben müssen?
Also, um ganz ehrlich zu sein, viel mehr Seele hatten wir bei anderen gegenseitigen Deals bereits gemacht, weil den schlimmsten Investor, den ich ehrlich gesagt kennengelernt habe in den ganzen Jahren, war die Deutsche Bank, die wirklich überhaupt rechts und links sich für überhaupt gar nichts interessiert hat, sondern nur durchziehen wollte. Da haben wir, glaube ich, durch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir gemacht haben, eine ganze Menge hergestellt, zu unserem Guten sozusagen gedreht. Dieser Investor jetzt ist immerhin ansprechbar. Wie das dahinter natürlich aussieht, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich lese natürlich auch Zeitungen und sehe überhaupt, wie die Welt funktioniert und finde das alles eher schockierend. In dem Fall muss ich sagen, die sind ansprechbar, die sind jeden Tag im Büro. Also das ist viel besser als mit manchem anderen Investor, als wir es bis jetzt erlebt haben.
Und Sie haben auch einen Vertrag, also sogar schwarz auf weiß.
Genau.
Und Bestandsschutz, auf den Sie sich dann diesmal auch verlassen können.
Ja, genau. Also Bestandsschutz, es ist ein Mietvertrag für 30 Jahre, kann man sagen. Und das Schöne daran ist, dass der Senat von Berlin garantiert hat, dafür die Miete zu zahlen. Das heißt, dieser Theaterstandort ist wirklich für die nächsten 30 Jahre gesichert. Ob ich das persönlich noch erlebe, müssen wir ja schauen. Aber auf jeden Fall war das aus der Situation gar nichts zu haben und überhaupt kein Theater mehr zu haben und überhaupt den ganzen Kudamm völlig veröden zu sehen, eine Riesenmöglichkeit. Trotzdem muss ich immer dazu sagen, es tut natürlich weh, diese alten Theater abgerissen zu sehen.
Da bleibt auch nichts erhalten von den schönen.
Wir werden viel mitnehmen. Wir nehmen natürlich sehr viel mit. Wir bauen alles aus. Wir wollen auch möglichst viel wieder einbauen. Nur natürlich, Oskar Kaufmann, Max Reinhardt sind damit zerstört.
Das tut weh.
Das tut weh.
Sollte auch der Stadt eigentlich wehtun.
Das sollte auch der Stadt wehtun. Nur die hatte genug Chancen, diesen Schmerz zu spüren. Und das ist auch das Organ, was im Notfall retten könnte. Ja? Die Stadt ist es, die solche Theater oder solche Räume schützen muss. Wir leben es ja in jedem Bezirk zurzeit, ob es eine Wohnung ist oder ein Laden oder eben so ein Theaterraum. Da ist einfach die Politik gefragt und da gibt es auch gar kein Wenn und Aber.
Und die hat so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Zu dem Deal gehört, dass sie jetzt in die nächsten Jahre, 2, 3, 4, erstmal Theater im Schiller-Theater machen können. Das ist ja auch ein Opfer sozusagen, jedenfalls als Theater, als staatliche Bühne der Vereinigung gewesen. Da spielen sie jetzt. Ist es ein Traditionshaus? Ist es ein schönes Haus? Es hat eine angemessene Größe. Ist das für Sie eine gute Lösung oder eine Notlösung? Was ändert sich?
Nein, es ist auf jeden Fall unter den gegebenen Umständen, muss man ja sagen, eine super Lösung. Also ich freue mich darauf sehr. Das wird eine große Herausforderung für uns sein, natürlich. Ich finde es toll, dass am Schiller-Theater wieder Sprechtheater gemacht wird. Ich finde toll, dass zum Beispiel Katharina Thalbach mit großer Lust wieder an ihr altes Haus zurückkehren möchte und alle anderen Stars auch mit uns mitkommen. Wir werden sehen, wie es da ist. Das Haus ist ja größer natürlich als unsere jetzigen Häuser.
Das Laufpublikum fehlt.
Das Laufpublikum fehlt.
Nicht die Damen auf Stilettos und im Pelzmantel, ja, mit der entsprechenden Begleitung.
Pelzmantel gibt es natürlich auch bei uns, nur noch wenige. Aber nein, das ist richtig. Laufkundschaft fehlt dort völlig. Das ist ein großes Thema. Und natürlich ist der Kurfürstendamm die beste Adresse, um Theater zu machen. Und da wollen wir auch wieder hin zurück. Dennoch müssen wir jetzt versuchen, alle Leute mit ins Schiller-Theater zu kriegen, auch die dann nicht vorbeilaufen. Die müssen extra dahin kommen.
Wird sich das auch konzeptionell zeigen? Also man sieht ja, dass Sie in den letzten Jahren, spätestens seitdem Sie übernommen haben, versuchen, etwas moderner zu sein. Also nicht nur, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, die alten Klamotten zu spielen, sondern auch jüngere Schauspieler, so eine ganze Menge Tatortkommissare ist mir aufgefallen, immer mal wieder, die bei Ihnen auf der Bühne stehen. Wird sich diese Tendenz noch verstärken mit dem Umzug?
Ja, also wir bleiben unserem Prinzip treu. Das hat sich als sehr gut bewahrheitet, also dass wir einfach heutige Themen aufgreifen, Unterhaltungstheater natürlich nach wie vor machen, aber eben möglichst auch mit heutigen Stars arbeiten. Und damit ist die ganze Programmauswahl einfach schon verändert, denn wir wollen ja heutig sein und modern sein, also in unserem Metier natürlich. Ja, wir werden natürlich die große Bühne nutzen müssen und wollen. Das heißt, es gibt durchaus mal Stücke mit größeren Ensembles oder mit größeren Bühnenbildern. Wir sind sehr gespannt. Man muss es erstmal hingehen und gucken, wie fühlt sich der ganze Raum an und dann ihn bespielen.
Auf alle Fälle gibt es ein großes Abschiedsfest am alten Standort. Das liest sich so nach dem Programm, als ob Sie sich da nicht wegschleichen, sondern mit einem Knall gehen.
Ja, alles andere wäre natürlich auch furchtbar gewesen. Wegschleichen war nie unser Ding. Wir hätten sogar auch uns angekettet, wenn wir wirklich geräumt worden wären. Dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen. Nein, und wir möchten jetzt mit diesem Fest nicht nur sagen, wir gehen, sondern wir möchten auch Danke sagen all den Leuten, die uns wirklich viele, viele, viele Jahre unterstützt haben. Das waren ja wirklich mehrere hunderttausend Menschen, die wirklich für diese Theater auf die Straßen gegangen sind, unterschrieben haben und immer wieder aktiv waren.
Und da tritt die ganze Theaterfamilie an, buchstäblich. Die tatsächliche Familie, aber auch die Wahlfamilie.
Ja, natürlich. Da werden alle sein. Entweder auf der Bühne oder vor der Bühne oder nur so als Besucher. Also da kommen wir alle zusammen. Ja.
Und Sie kamen tatsächlich, das war Ende Mai 2018, kurz nachdem der Berliner Theatermacher Martin Wölfer bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Gast war. Wir wiederholen unser damaliges Gespräch. So, jetzt muss ich zum Schluss, Martin Wölfer, doch noch eine Frage an den Theatermann loswerden. In welches Theater gehen Sie denn, wenn Sie mal nichts anderes sein wollen als Zuschauer?
Also ich bemühe mich, in möglichst alle Theater in der Stadt mal zu gehen, weil mich interessiert wirklich, was da so läuft. Ich gehe genauso gerne in die Schaubühne wie in die Vagantenbühne, wie auch natürlich in die Opernhäuser und ich gehe auch gerne ins BE und ins Deutsche Theater. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was wo läuft. Und was mich interessiert, aber was mich auch, manchmal auch Dinge, die mich nicht so sehr interessieren, dann gehe ich ganz extra deswegen hin.
Und haben Sie eine Lieblingsbühne in Berlin?
Naja, natürlich meine Bühne,
ja,
aber
abgesehen
nein,
von der.
Also ehrlich gesagt nicht, weil ich finde wirklich, es ist so unterschiedlich, das Angebot. Und ich kann gar nicht sagen, wenn ich einmal in dem Theater was Tolles gesehen habe, dass das nächste Stück dann wieder toll ist, das kann ich nicht behaupten. Insofern versuche ich, mich überall umzugucken.
Sagte der Berliner Theatermann Martin Wölfer am Ende des Gesprächs aus dem letzten Jahr, das wir wiederholt haben.